Und ja, ich bin froh, wieder bei euch sein zu können. Und wir waren im April 2013 schon zusammen und haben uns den, jetzt machst du vielleicht schon mal das erste Bild rein, dann können wir da schon mal starten. Und wir haben uns mit dem Römerbrief beschäftigt und ich dachte mir so, vor anderthalb Jahren, wie nennt man denn so ein Thema? Einfach nur so der Römerbrief. Das ist auch nicht schlecht, aber um es ein bisschen griffiger zu machen, haben wir gesagt, Frisches aus dem Römertopf. Nee, da waren sie gerade, meine Vorfahren. Ne? Frisches aus dem Römertopf mit Rezepten aus dem ersten Brief des Neuen Testamentes. Und genau das wollen wir heute auch uns anschauen. Wir sind im April 2014 gerade mal durch zwei Kapitel gekommen. Ich hatte euch ja die Auseinandersetzung damals schon geschildert. Soll ich mir da irgendwelche Sachen rauspicken? Der Römerbrief ist voll von Highlights, die unser Glaubensleben beschäftigen. Und als ich da lange hin und her überlegt habe, habe ich gedacht, du kannst eigentlich gar nichts ausschlagen. Und so haben wir dann einfach gesagt, wir fangen mit Kapitel 1, Vers 1 an und gucken, wie weit wir kommen. Und im April waren wir bei 2,29 stehen geblieben. Deswegen machen wir heute mit dem dritten Kapitel weiter. Und sollte das noch 20 Jahre hier so gehen mit uns und dem Römerbrief, dann kommen wir irgendwann mal in Kapitel 16 an. Okay? Ich möchte natürlich noch ein bisschen zurückgreifen auf das, was wir gemacht haben. Wenn jetzt die Folie kommt, dann könnt ihr das verfolgen. Ja, da. Dass wir auch so ein bisschen den Überblick haben, was wir im April miteinander durchgenommen haben, dass wir so nicht so gleich ins Wasser springen, sondern auch einen Anknüpfungspunkt haben. Da ist es. Ne? So, zu unserem Vorhaben. Hast du den reingemacht? Ja, hier sind zwei Striche, das müsste eigentlich gehen. Der Laserpointer tut es auch. Aber da ist er. Ja. Erstmal so ein paar Sachen zum Brief selber. Ich werde das nicht so detailliert machen wie vor anderthalb Jahren, aber so ein paar Kernpunkte wollen wir nochmal rausgreifen, um uns dann mit dem Brief auseinanderzusetzen. Das ist wichtig auch für die Auslegung. Wir haben zum Beispiel, der Römerbrief ist zum Beispiel ein Standard. Ne? Ist ein Standard der Gnaden- und der Erlösungslehre im Neuen Testament. Wer die Gnade Gottes verstehen will, wer die Erlösung verstehen will, kann das eigentlich hauptsächlich durch den Galaterbrief und durch den Römerbrief kennenlernen. Und es ist wichtig, dass man das durch die Bibel kennenlernt, weil über das Thema Gnade, da kursieren so viele Gedanken, so viele persönliche Empfindungen, man muss wirklich gucken, was das Wort Gottes sagt. Und darum seid ihr hier und das finde ich ganz fantastisch. Wann kriegt man heute schon eine Gemeinde voll, nur wenn man irgendwie welche großen Events anzettelt, ne? mit Bands oder mit irgendetwas anderem oder mit einer Theatervorführung. Nicht, dass das schlecht ist, aber ihr seid hierhin gekommen, nur wegen Gottes Wort. Und das zollt mein Respekt und das ist sehr gut, das ist die beste Voraussetzung, um hier richtig zu tanken. Also, der Römerbrief ist das Standardwerk der Gnaden- und der Erlösungslehre im Neuen Testament. Das ist jetzt alles Wiederholung von den letzten Mal. Irgendwie will der nicht so. Weiß ich nicht. Drück einfach mal die Cursor-Taste, so. Aber nur drücken, wenn ich sage, sonst drückst du zu viel. Und dann drücke ich dich. Mach mal einen weiter. Der Römerbrief ist das Herzstück paulinischer Theologie. Paulus hat einmal gesagt, in Kapitel 2, Vers 16, wie es euch mein Evangelium bezeugt. Das kam so richtig aus dem Herzen des Paulus, was der Römerbrief geschrieben hat. Und das ist auch so, weil der Paulus, wenn er das schreibt, merkt man immer, was für ein Anliegen ihm das ist. Und dieser Brief fasst seine ganze Theologie komplett zusammen. Also die Kernpunkte, die da rausgearbeitet werden, die spiegeln einfach das wieder, was Paulus der Gemeinde mitteilen will. Und da ist eine ganze Menge drin. Und diese Formulierung in Kapitel 2, Vers 16, mein Evangelium, das drückt so diese Verbundenheit aus, ne, mit dem Wort Gottes. Da kann man schon fast wieder so einen kleinen Nebensatz ableiten. Das Evangelium, was du kennst, ist es das Evangelium oder ist es dein Evangelium? Hast es dir zu deinem eigen gemacht? Oder der Römerbrief, ne? Die Theologie des Römerbriefs oder die Bibel als solches, das Wort Gottes. Ist es das Wort Gottes, was für irgendwen und für irgendwelche Leute gilt? Oder ist es dein Wort Gottes, mein Evangelium? Das ist mein Herzensanliegen, damit bin ich unterwegs. Ne? Und nirgendwo kommt das so deutlich zum Ausdruck wie in dem Römerbrief. Und wer Paulus in einer Schlichtheit, in einer Einfachheit kennenlernen will, das, was er auf dem Herzen hat, das, was er der Gemeinde vermittelt, der muss den Römerbrief kennen. Dann geht das weiter. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Ein paar Abfassungsdetails noch. Der Römerbrief wurde so Ende 55, 56 geschrieben. Gibt es unterschiedliche Ausleger, die auch andere Zahlen haben, aber das ist so das meiste. Die meisten Ausleger sind sich da einig. Um die Zeit wurde der Römerbrief verfasst. Und wahrscheinlich wurde er von Korinth aus geschrieben. Also Paulus war in Korinth und hat dort den Römerbrief durch den Heiligen Geist vermittelt bekommen und aufgeschrieben. Empfänger, das ist ganz interessant. Der Empfänger war natürlich, wie es der Römerbrief schon sagt, die Gemeinde in Rom. Und es war eine durchweg vorbildliche Gemeinde, wie die Thessalonicher auch. Er lobt die Gemeinde. Er sagt, von eurem Glauben spricht man in der ganzen Welt. Das hatten wir schon im April durchgenommen. Also eine Gemeinde, die absolut vorbildlich war, die das, was Paulus hier beschreibt, auch verinnerlicht hat. Und wo es an die Gemeinde direkt eigentlich kaum richtig Kritik gibt. Ne? Also diese positive Gemeinde wird von Paulus ermutigt, aber auch das eine oder andere Mal doch schon auf gewisse Dinge hingewiesen. Das werden wir ja auch noch sehen, wenn wir da weitermachen, wenn wir weiterkommen. Die Gemeinde in Rom bestand aus Heidenchristen, also nicht Juden, wie in vielen Gemeinden, die Paulus angeschrieben hat, die zum Glauben gekommen sind und die dann Christen geworden sind, sondern die überhaupt keinen theologischen Hintergrund hatten, die aus dem, ja, vielleicht aus dem griechischen Götzenkult kamen oder aus dem römischen Götzenkult kamen. Mehrheitlich bestand die Gemeinde aus Heidenchristen. Einige Juden waren auch dabei, die da angeschrieben worden sind. Oder Paulus greift die Thematik auf, dass diese Heidenchristen die Juden kennen und das jüdische Denken kennenlernen, aber diese Gemeinde war hauptsächlich heidenchristlich. Ja, und dann hat jeder Brief einen Schlüsselvers. Das heißt, jeder Brief im Neuen Testament hat einen speziellen Vers, der das ganze Anliegen oder auch, sagen wir mal, die ganze Theologie des Briefes in einem Satz oder in einem Vers zusammenfasst. Wisst ihr das noch, was das war? Bei Philipper und Römer, finde ich, ist es am einfachsten, wenn einer einen Telefonjoker anrufen. Wer traut sich? Ich denke immer, dass ihr es wisst, aber manchmal traut man es sich nicht so. Was ist der Schlüsselvers des Römerbriefs? Ja, genau. Und der vorhergehende dazu. Römer 1, Vers 16 und 17. Und da steht: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso auch die Griechen. Denn darin wird geoffenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist der Schlüsselvers und das fasst den ganzen Römerbrief zusammen. Und jeder Brief im Neuen Testament, bei manchen ist es ein bisschen schwierig, mit einem Vers zusammenzufassen, manche haben auch zwei oder drei, aber so kann man das grundsätzlich sagen, hat ein Schlüsselvers und er fasst den ganzen Inhalt, die ganze Theologie und den ganzen Hauptschwerpunkt des Briefes zusammen. Dieser Vers hat allerdings noch mehrere Bedeutungen, ist Schlüsselvers für mehrere Sachen, nicht nur für den Römerbrief, aber da kommen wir dann später noch drauf zurück, in einer kurzen Zusammenfassung. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Das ist mein Evangelium. Das hat aus mir das gemacht, was ich bin. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wie kann ich mich schämen, das weiterzugeben? Überall. Und bei jeder Gelegenheit. So, ich bin immer noch so am Rande, bin noch nicht bei der Auslegung, wir fassen noch zusammen. Zitate über diesen Brief. Dann haben wir im April, im ersten Kapitel, sind wir eingestiegen mit der Herkunft und der Herrlichkeit des Evangeliums. Das zeigt uns in den ersten Versen, gleich am Anfang, von dem Evangelium, was Paulus als sein Evangelium bezeichnet, wo es herkommt. Das, was wir haben, das, was wir weitergeben. Das kommt nicht von irgendjemandem, sondern das ist das Evangelium von Gott. Das ist das Evangelium von Jesus. Das ist die Botschaft von Jesus, von dem König der Könige. Und das kann man sich eigentlich in seiner Tragweite nur so vorstellen, wenn man so ein bisschen ins Mittelalter geht. Stellt euch eine kleine Stadt vor, auf dem Marktplatz. Irgendwann kommt Reiterei, ein Herold mit einer Trompete und stellt sich auf dem Marktplatz Ich bringe euch eine Botschaft vom König des Landes. Diese Stadt wird von ihm beschützt. Und alle laufen zusammen. Ne? Eine Botschaft vom König des Landes. Und dann wird aufgezählt, was diese Stadt anbetrifft. Und diese Herolde hatten, wenn sie gekommen sind und gesagt haben, ich bringe euch eine Botschaft vom König, sofortige Aufmerksamkeit. Und das muss man wissen, wenn man das Evangelium weitergibt. Und dessen war Paulus sich bewusst, dass er das Evangelium weitergegeben hat. Sein Evangelium ist vom König der Könige. Ja? Das hatten wir auch. Dann haben wir auch gefragt, gibt es heute noch Apostel? Auch da werden wir nicht alles nochmal von vorne einen durchkommen, wie wir das im April gemacht haben, sondern kurz nochmal zur Erinnerung. Wir haben Definitionen gehabt nach dem Begriff Apostel, nach dem Begriff Definition nach den Gaben und wir hatten Definitionen nach dem Begriff. Aber einmal haben wir geguckt, was der griechische Begriff Apostel bedeutet und dann haben wir geguckt, was der Begriff Apostel im Zusammenhang mit der Gabentheologie bedeutet. Und dann haben wir herausgefunden, es gibt Primärapostel, die gab es und dann gibt es höchstens noch so etwas, was man als Sekundärapostel bezeichnen kann. Also die Primärapostel, das waren die 12, die mit Jesus unterwegs waren und die auch stellvertretend stehen im neuen Jerusalem, wo jedes Tor einen Namen hat, wo die Throne einen Namen haben mit den 24 Ältesten. Deswegen kommt da keiner mehr zu. Und dann haben wir sowas wie Gemeindegründer oder Leute, die einem Verband vorstehen. Auch das hatten wir durchgesprochen. Wir hatten Kapitel 1, Vers 5 und 6. Wir hatten die Gegenüberstellung von Gesetzesgehorsam und Glaubensgehorsam. Ich würde es vielleicht ein bisschen abwandeln, die Gegenüberstellung von Gesetzesgehorsam und Glaubensbereitschaft. Ja? Wer ist gesetzlich? Gesetzlich ist der, der etwas macht, um von Gott gerettet zu werden. Wer ist gehorsam? Gehorsam ist der, der etwas macht oder der die Anforderungen des Neuen Testamentes umsetzt, weil er gerettet worden ist. Ja? Der Glaube schaut nach hinten, was Gott getan hat. Und der Gesetzliche schaut nach vorne, was Gott noch tun muss. Auch da könnten wir jetzt weiter drauf einsteigen. Machen wir aber nicht, weil wir, wie gesagt, uns ja mit einem anderen Kapitel beschäftigen. Aber einfach nochmal so, um den Zusammenhang zu kriegen, kurze Streiflichter aus dem ersten Kapitel. Wir haben die Verbundenheit des Apostels mit der Stadt Rom und mit der Gemeinde in Rom uns angeschaut. Wir haben gesehen, wie sehr sie miteinander und voneinander profitieren. Wir haben gesagt, Rom war zu Zeitpunkt, als der Römerbrief dort eintraf, eine vorbildliche Gemeinde, eine Gemeinde, von der Paulus schreibt, über euren Glauben spricht man in der ganzen Welt. Und wir sehen, was jetzt aus Rom geworden ist. Was aus der Gemeinde Rom geworden ist. Was aus der Institution römische Gemeinde oder römische Kirche geworden ist. Nur 500 Jahre später war alles voll mit Ritualen, war alles voll mit Traditionen. So gut angefangen. Noch lebt Rom, aber was ist aus ihr geworden? Das hat man detailliert beleuchtet. Gehen wir jetzt auch nicht weiter darauf ein. Das habe ich kurz erzählt. Paulus hat gesagt, ihr profitiert von mir, ich profitiere von euch. Dann haben wir uns den Schlüsselvers noch einmal genau angeschaut. Das ist der Schlüsselvers in mehrerer Hinsicht. Auch das wollen wir, darauf wollen wir uns jetzt nicht länger bei aufhalten. Wir haben über den Vorzug Israels gesprochen. Wir haben herausgefunden, dass sie Gottes irdische Nation ist. Ja, Israel ist Gottes favorisierte irdische Nation, aber steht eben keinen Vergleich zu der geistlichen Nation. Die Kinder Gottes, die aus Gott geboren sind, haben eine andere Wertschätzung in Gottes Augen als das Land, als der Staat, als Israel. Aber trotzdem hebt sich Israel im Vergleich zu anderen Nationen ab. Gottes Augenmerk gilt Israel. Wir werden auch heute noch wieder ein bisschen was darüber hören, was da passiert. Kurz gestriffen, wir haben von der Überführung von Sünde gesprochen. Wir haben gesehen, dass der Heilige Geist die ganze Bosheit des Menschen aufdeckt, egal hinter was sich der Mensch auch versteckt, auch hinter frommen Ritualen, auch hinter frommen Dingen, hinter religiösen Dingen. Der Heilige Geist deckt es auf und stellt es bloß. Und wir haben den Ausweg aus dieser Miserie betrachtet, die allein aus Glauben geschieht. Da werden wir uns in der nächsten Zeit, in den nächsten Tagen noch intensiver mit auseinandersetzen. Das wird uns auch noch weiter beschäftigen. Wir haben dann über Selbstgerechtigkeit gesprochen, über so Dinge, dass man seine religiösen Leistungen mit anderen vergleicht und meint, im Vergleich zum anderen hätte man dann einen Vorteil. Und wir haben herausgefunden, dass allein der Vergleich mit der Heiligkeit Gottes standhält. Und wer soll das standhalten? Da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Auch das werden wir uns demnächst anschauen. Worauf ich noch etwas mal hinaus will, ist das Dilemma der Verstockung. Wenn man das Evangelium hört, je nach Erkenntnisgrad, es gibt ja drei verschiedene Positionen der Erkennbarkeit Gottes, die werden im Römerbrief genau ausgearbeitet. Ne? Einmal die Position der Intuition, da war noch kein Missionar, liegt noch keine Ahnung über das Alte oder das Neue Testament vor. Und dann das zweite Level, der Erkenntnisstand des Alten Bundes, das ist eben das Israel des Alten Testamentes. Das sind die Juden, das sind diejenigen, die versuchen, nach dem Gesetz zu leben. Oder auch, wenn man das in heutige Zeit überträgt, die Erkennbarkeit nach kirchlichen Ritualen, christliches Umfeld, aber keine Ahnung von Bekehrung und von Wiedergeburt, das ist ähnlich anzusetzen. Und letztendlich der Erkenntnisbereich des Evangeliums, wenn man von klein auf aufwächst, wenn man die Fakten des Evangeliums kennt, wenn man eine Mama hat, die mit einem am Kinderbett gebetet hat, wenn man das alles weiß und dann je nach auf welchem Erkenntnisstand man sich befindet, das ablehnt, dann setzt eine Verstockung ein. Und die Verstockung habe ich euch vor anderthalb Jahren erklärt mit den Vorhängen. Könnt ihr euch erinnern? Ja? Das menschliche Herz ist wie ein unaufgeräumtes Zimmer und das Licht Gottes, das Evangelium Jesu ist wie ein Lichtstrahl, der durch die Jalousie in das Zimmer hineinflutet und jeder, der dann wach wird und auf seinem Bett liegt und das in seinem Zimmer erkennt, der sieht die Unordnung. Und er kriegt einen Antrieb, von den Eltern manchmal durch Erziehungsmaßnahmen verstärkt, das Zimmer aufzuräumen. Und da hat er zwei Möglichkeiten, das zu tun oder sagt, na, ich will das gar nicht so sehen, was das Licht der Sonne mir hier so zeigt und einen Vorhang vorzuziehen. Und das nennt sich Verstockung. Und er kriegt es vielleicht zwei oder dreimal und er zieht einen zweiten oder einen dritten Vorhang davor und dann hat es das Licht, was von außen in das unaufgeräumte Zimmer hineinflutet, schwer, den Zustand deutlich zu machen. Und das, was wir hier so mit dem plastischen Beispiel zum Ausdruck gebracht haben, passiert im Geistlichen. Und das kennen wir unter dem Begriff Verstockung. Das Licht durchleuchtet dich und du siehst es, aber du willst es nicht sehen und machst dicht, wenn man in unserer heutigen Sprache so sagt. Und beim nächsten Mal, wenn das Licht Gottes wieder mit einer Massivität auf dich zukommt, dann wird es schwerer sein, dass dein Zustand erkannt wird. Auch das ist eine Wiederholung. Dann halten wir den Maßstab der Intuition, einfach dieses Bewusstsein, dass jeder Mensch eine innere Ahnung hat über das Wesen und Wirken Gottes und all diese Sachen, das hatten wir auch besprochen. Geht es noch ganz schnell durch, dann können wir starten. Und wir hatten dann gesagt, dass das Unterbewusstsein des Menschen die Realität Gottes belegt. Da gibt es auch einen Bibelvers zu. Wir haben einmal Prediger 3, Vers 11. Und dann haben wir aus Psalm 111 diese beiden Stellen, die das belegen. Die Ewigkeit ist dem Menschen ins Herz hineingelegt worden. Irgendwo in der Tiefe seiner Seele weiß der Mensch um die Gegenwart Gottes, weiß der Mensch um die Ewigkeit. Nur, dass er das irgendwie nicht versteht, dass er das irgendwie nicht begreifen kann. Es muss ihm erklärt werden. Und dann am letzten Sonntag im April, wo ich hier war, habe ich über den Maßstab des jüdischen Gesetzes gesprochen. Wie die Juden sich das so denken, wie sie sich auf ihr Bundeszeichen berufen, wie sie so indirekt sagen, ja, wir sind doch beschnitten, wir haben doch die Rituale des Alten Bundes vollständig in Anspruch genommen. Wer will uns jetzt herausfordern, Gott zu dienen? Auf welcher Ebene kann man Gott besser dienen als auf unserer Ebene? Und diese Berufung auf dieses Bundeszeichen zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte, durch die ganze Kirchengeschichte auch. Nicht nur im Judentum. Auch bei uns sagt man, wir haben das Bundeszeichen des Neuen Testamentes, falls es das überhaupt gibt. Wir sind getauft. Man hat uns als Baby in die Kirche hineingetragen. Wir sind getauft. Wir gehören dazu. Ja? Und wir als Freikirchler, wir schauen auf diese Aussagen, wir schauen auf diese Rituale und sagen, ja, das sind die Landeskirchen, das ist die katholische Kirche, das ist das Judentum. Wir sind Freikirchler. Wir haben kein Bundeszeichen. Haben wir nicht. Und dann habe ich versucht, den Unterschied deutlich zu machen zwischen einer echten Bekehrung oder einem Übergabegebet. Und ich habe versucht herauszuarbeiten, dass das Übergabegebet immer mehr dazu verkommt, ein freikirchliches Sakrament zu werden. Wenn man nicht verstanden hat, um was es da wirklich geht. Wenn man innerlich nicht getroffen wurde von dem, was Gott einem gesagt hat, sondern einfach irgendetwas mal nachgesprochen hat, was irgendwo auf einem Flyer oder auf einem Zettel war. Und dann sagt man, ich habe mich mal bekehrt, aber es ist keine Änderung, hat keine Änderung stattgefunden. Es ist wirklich nichts passiert. Und man kann derjenige, den man mit dieser Sache konfrontiert und den es so geht, der sagt das möglicherweise selber. Ja, passiert ist bei mir nichts, aber ich habe da mal die richtigen Worte an einem richtigen Ort in der richtigen emotionalen Stimmung gebetet. Aber passiert ist nichts. Das ist alles noch Rückschau vom letzten Mal. Aber ich musste das machen, dass wir so einen Anknüpfungspunkt haben. Und jetzt wollen wir uns mit den ersten Versen aus Römer 3 beschäftigen. Ich habe in meiner Übersetzung, hauptsächlich arbeite ich mit der Übersetzung von Luther 84 und ergänze das manchmal, wenn andere Übersetzungen den Text etwas klarer wiedergeben. Und wenn ich gleich Bibelstellen aufrufe, bitte ich euch, dass ihr mal eine abweichende Übersetzung nehmt, dass wir so kurz diese Unterschiede auch hören. Okay, steigen wir ein mit unserer heutigen Thematik. Schwarz ist die Nacht und orange ist die Folie. Verse 3, also Kapitel 3, Verse 1 bis 8. Ich lese mal. Was haben denn die Juden für einen Vorzug? Oder was nützt die Beschneidung? Viel, in jeder Weise. Zum Ersten, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Dass aber einige nicht treu waren, was liegt daran? Sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben? Das sei ferne. Es bleibe vielmehr so, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner, so wie es geschrieben steht im Psalm 51, Vers 6. Damit du Recht behältst in deinen Worten und siegst, wenn man mit dir richtet. Ist es aber so, dass unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit ins Licht stellt, was sollen wir sagen? Ist Gott dann nicht ungerecht, wenn er zürnt? Ich rede nach Menschenweise, das sei ferne. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge herrlicher wird zu seiner Ehre, warum sollte ich dann noch als Sünder gerichtet werden? Ist es etwa so, wie wir verlästert werden und einige behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme? Deren Verdammnis ist gerecht. Das ist der Start von Kapitel 3 und ich habe das überschrieben, falsche Philosophie über das Wesen Gottes. Man stellt sich Gott vor und das Kriterium, wie man sich ihm vorstellt, ist gespeist oder das Bild, was man dann entworfen hat von Gott, ist gespeist aus Tradition und Bauchgefühl, aber nicht aus dem Wort Gottes. Und das ist eine Problematik, die wir heute auch haben. Tradition und Bauchgefühl. Und wenn man in manchen Auseinandersetzungen sitzt, wenn es theologische Kontroversen gibt in Gesprächen, auch mit anderen Christen oder mit anderen aus dem christlichen Hintergrund, dann kriegt man ganz oft zu hören, so wie du Gott darstellst, was du sagst, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott so ist. Und wenn man dann fragt, woher hast du denn deine Vorstellung? Du hast gerade gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott so ist. Dann kriegt man oft zur Antwort, das fühle ich aber irgendwie anders. Das ist nicht böse, das ist lieb gemeint, aber es hat keine Grundlage. Ein Freund hat in einer Kontroverse mit einem anderen mal gesagt, wenn Gott nur das tut, was du dir vorstellen kannst, dann tut er gar nichts. Dann kann er nicht mal die Erde schaffen, weil du ja nicht mal glaubst, dass er das gemacht hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, ein Resultat aus Tradition und Bauchgefühl. Und hier haben wir das erste Beispiel davon, in den Versen 1 und 2. Ich lese nochmal Vers 1 und 2. Denn, oder vielleicht machen wir es mal so, dass jemand aus einer abweichenden Übersetzung liest. Wer hat vielleicht so eine Hoffnung für alle oder irgendwas in der Art, möge bitte mal aus Kapitel 3 die Verse 1 und 2 lesen. Dass wir so zwei Versionen haben. Lass mal jemand von euch. Was haben die Juden für einen Vorzug? Besten Dank nochmal. Oder was nützt ihnen jetzt diese Beschneidung, ihre Berufung auf ihr Bundeszeichen? Was nützt ihnen das, fragt Paulus. Und die Antwort? würden wir gar nicht so vermuten. Also wenn wir das Neue Testament kennen und würden jetzt nur bei Römer 3, Vers 1 hängen bleiben, wo Paulus die Frage stellt, was nützt denn den Juden ihre Beschneidung, dann würden wir vielleicht sagen, gar nichts. Aber die Antwort von Paulus in Vers 2 lautet, viel, in jeder Weise. Erstens, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Es geht also um Beschneidung. Und das dritte Kapitel macht eigentlich da weiter, wo das zweite Kapitel aufgehört hat, eben auch mit Beschneidung. Und bevor wir auf den Begriff der rituellen Beschneidung zurückkommen, möchte ich einmal etwas vorausgreifen und sagen, dass Paulus die Beschneidung eigentlich gar nicht ablehnt. Aber er hat sie neu definiert. Und zwar auf eine ganz andere Art und Weise, als wie die Juden das vermuten würden. Paulus war in den Augen der Juden ein Abgefallener. Er hat dem Gesetz den Rücken gekehrt. Und kapitelweise im Galaterbrief und auch im Römerbrief und an anderen Stellen in seiner Theologie kritisiert er das Gesetz, hält aber an einer Beschneidung fest, die ganz anderer Art ist. Und zwar sagt er, dann gehe ich gleich noch drauf zurück, er sagt in Philipper 3, Vers 3, wir Christen, wir sind, oder vielleicht etwas verständlich ausgedrückt, wir repräsentieren die wahre Beschneidung. Wir, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf das Fleisch. Wir sind die wahre Beschneidung. Was meint ihr, was das bedeutet? Mal so ein bisschen Brainstorming machen. Gib mal so ein kurz ins Stichpunkt, was könnte Paulus damit meinen? Wir sind die wahre Beschneidung. Es gibt keine falschen Antworten, nur falsche Fragen. Habt ihr eine Idee? Was ist die wahre Beschneidung? Beschneidung des Herzens. Das hat Stephanus den Philistern vorgeworfen. Ihr an Herz und Ohren Unbeschnittenen, die sich so der Beschneidung gerühmt haben. Und Stephanus wirft ihnen vor, ihr seid gar nicht beschnitten. Genau, Beschneidung des Herzens. Damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Die wahre Beschneidung findet am Herzen statt. Und die wahre Beschneidung, die wird nicht mit dem Messer mit dem Schwert aus Stahl durchgeführt, sondern mit dem Schwert des Geistes. Also, es geht um ein anderes Organ oder ein anderes Teil im menschlichen Körper, im menschlichen Herzen nämlich. Es geht um das Herz und nicht um die Vorhaut und es geht um ein anderes Schwert. Vielleicht erinnern wir uns daran, dass David mal aufgefordert war, eine ganze Menge Vorhäute von Philistern anzuschleppen. Ne? Eine ziemlich blutige Geschichte da im Alten Testament. Und da wurden auch Zahlen genannt, ich will nicht weiter darauf eingehen. Die waren dann alle beschnitten, zwangsbeschnitten sogar. Und den Rest malen wir uns besser nicht aus, was danach passiert ist. Aber er nahm das Schwert aus Stahl. Oder, wie es bei der rituellen Beschneidung auch heute noch geschieht, es ist kein Schwert, aber es ist ein kleines Messer aus Stahl. Aber die wahre Beschneidung wird mit dem Schwert des Geistes vollzogen. Denn das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch. Und es zerteilt das Herz und macht die Gedanken des Herzens offenbar. Also, das, was am Menschen dran ist, da ist was ganz anderes mit gemeint. Das ist das Herz, nicht die Vorhaut. Und das Instrument ist ein ganz anderes. Es ist das Schwert des Geistes. Und deswegen muss jede Bekehrung auch durch das Wort Gottes erfolgen. Das muss immer im Zentrum stehen. Und ich habe so gewisse Beobachtungen gemacht, dass auch das immer mehr weiter zurückgeht. Und die Folge ist eben, ja, dass keine richtige Geistesbeschneidung mehr stattfindet, wenn der Mensch nicht durch das Wort Gottes überführt wird, wenn er nicht durch das Wort Gottes getroffen wird. In Bezug auf das Heil, in Bezug auf die Errettung, ist also die Beschneidung, die rituelle Beschneidung, demzufolge nutzlos. Aber, und jetzt versetzt sich Paulus in die Lage der Leser, die jetzt den Römerbrief lesen, die sich auch die gleiche Frage stellen, was nützt dann diese Beschneidung? Und er sagt dann, obwohl sie in Bezug auf das Heil nutzlos ist, nützt sie den Juden viel. und zwar in jener Hinsicht. Also war diese rituelle Beschneidung dennoch nützlich. Und zwar hinsichtlich der Offenbarungsebene. Denn das Gesetz, das fing ja mit der Beschneidung an. Durch die Beschneidung kam ja der jüdische Mensch in das Gesetz hinein, wurde dem Gesetz hinzugetan, war also quasi in dem ganzen Konstrukt des Gesetzes drinne, die Belehrung mit dem Alten Testament. Und das Gesetz offenbart viel mehr als die Intuition, viel mehr als die Ahnung. Da ist viel, viel mehr, da ist viel, viel mehr Nähe zu Gott möglich durch das Gesetz. Oder der Mensch, der in das Gesetz hineingebracht wird, der in dem System des Gesetzes erzogen wird, hat eine ganz andere Offenbarungsebene als derjenige, der irgendwo in einem unerreichten Teil der Welt so vor sich hin lebt und Gott nur, in Anführungszeichen, an der Natur oder in seinem Gewissen oder in seiner Intuition erkennt. Das streicht Paulus raus. Und er sagt auch hinsichtlich der Belehrung, die jedem Juden nach der Beschneidung vermittelt wird. In Kapitel 3, Vers 2 streicht er das besonders raus. Er sagt ja viel, in jeder Weise. Denn ihnen wird anvertraut, was Gott geredet hat. Und wenn die Beschneidung ausgeführt worden ist, dann war ein kleiner Mensch, ein kleiner Säugling, nach 8 Tagen wurde das meistens gemacht, quasi schon so in diesem Bund mit drinne. Und anschließend wurde die ganze Belehrung vermittelt. Ja, wurde das, der ganze Unterricht wurde abgehalten. War vergleichbar mit Sonntagsschule heutzutage oder Jungscha oder Jugend. Und so war es da im Alten Testament auch. Und das sind die Vorteile, die den Juden in eine nähere Distanz bringen als quasi, ja, man könnte sagen, die blanken Heiden. Ja, ich habe da eine Parallelstelle zu. Epheser, ich suche es eigentlich hier woanders, aber ich komme jetzt gerade mit meinem eigenen Ding hier nicht klar, da ist es. Epheser 2, Vers 11 und 12. Jetzt macht das Englisch wunderbar. Man nimmt doch besser das alte Buch als die Technik jetzt. Und zwar heißt es da folgendermaßen, Epheser 2, Verse 11 und 12. Da haben wir es. Denkt daran, dass ihr, die ihr einst eurer natürlichen Abstammung nach zu den Nationen gehörtet und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die genannt sind nach der Beschneidung, die am Körper und mit der Hand geschieht. Dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ferngehalten von der Bürgerschaft Israels und den Bündnissen der Verheißung, fremd, daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Ich muss noch mal kurz gucken, ob ich es doch noch so hinkriege, wie ich das hier haben will. Ja, jetzt hat das auch auf Deutsch, aber ich habe es jetzt schon gelesen. Also, der Vorteil, den der Jude gegenüber den blanken Heiden, ich drücke das mal in Anführungszeichen, ja, hatte, war eine nähere Distanz. Die Distanz zu Gott war nicht so weit, er war viel näher dran als der blanke Heide, als die, die Gott gar nicht kannten. Und er war hineingenommen in den Bund der Verheißungen. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Vers auch für uns. Ihr wart bevor ihr zu Jesus gehört habt, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und außerhalb des Bundes der Verheißung. Und jeder, der nicht geistlich beschnitten wurde, darf auf keine Verheißung bauen, die im Alten Testament steht. Durch das, was durch die Errettung zu uns kommt, durch das, was der Heilige Geist mit uns macht, dürfen wir auf die Verheißungen bauen. Dürfen wir sagen, Herr, mein Herz hält dir vor dein Wort, auf das du danach tust. Sind wir nicht bekehrt? Dürfen wir das vielleicht als Sonderbonus dankbar in Empfang nehmen, wenn Gott uns segnet, ja, wenn Gott Wort aus dem Psalm in unserem Leben wahr werden lässt, aber nach Epheser 2, Vers 11 dürfen wir nicht darauf bauen. Das allein schon ist ein Grund, Ja zu sagen zu Jesus. Wenn man weiß, was allein schon im Alten Testament, und damit habe ich das Neue Testament noch gar nicht mit eingeschlossen, da steht noch viel mehr drin, aber was allein im Alten Testament schon an Verheißungen, an Versprechungen drinsteht, der bekannteste Psalm zum Beispiel, darauf darfst du bauen. Wenn du aber nur rituell neutestamentlich gläubig bist, selbst das gibt es, dann kann es zwar sein, dass Gott das tut, aber du darfst nicht drauf bauen, weil du bist außerhalb des Bundes der Verheißungen. Und durch den Heiligen Geist, durch diese richtige Beschneidung, nicht die alttestamentliche, sondern die neutestamentliche, darfst du darauf bauen. Und du darfst es Gott vorhalten. Luther hat einmal gesagt, als mein Freund Melanchthon krank war, da habe ich dem Herrn seine Verheißungen um die Ohren gerieben. Ne? Immer wieder drauf gebaut. Und das zeigt, es geht viel, viel weiter. Aber auch rituell, da sind sie schon drin im Alten Testament, da dürfen schon sie haben sie schon auf die alttestamentlichen Verheißungen gebaut und waren hinsichtlich der Distanz zu Gott viel, viel näher dran, als die, die nur auf die Intuition gebaut haben. Das sind die Vorteile, die den Juden in eine nähere Distanz zu Gott bringen als die blanken Heiden. Das Wissen, der Zugang, das sofortige Verstehen, das es viel einfacher macht. Was jetzt die rituelle Beschneidung anbelangt, den Christen ist das untersagt. Wir dürfen nicht meinen und das miteinander verwechseln, weil es gab ja auch so in der Übergangszeit, als das Neue Testament kam, gewisse Irritationen. In die Gemeinde sind jüdischstämmige Christen gekommen, die gesagt haben, das ist alles ganz toll, ne? Das Evangelium, was zu uns gekommen ist, das hat uns gerettet, das hat uns befreit, das darf uns aber nicht ganz rausholen aus den alten Traditionen. Und die haben darauf gepocht, dass man sich beschneiden lassen muss. Nicht nur geistlich, also mit dem Schwert des Geistes, sondern auch rituell. Ne? Und Paulus erteilt diesen Anforderungen eine ganz klare Absage. Galater 5, Vers 2 und 3. Ich nenne die Stelle nur, ich zitiere sie nicht, weil wir nicht in der Situation sind, dass irgendjemand uns dazu drängt. Nur um das mal kurz zu beleuchten. Beschneidung. Wer sich beschneiden lässt, sagt Paulus, der muss auch das ganze Alte Testament einhalten. Ja? Der muss sich ganz mit dem Alten wieder auseinandersetzen. Und er sagt, das ist ein Rückschnitt, also ein Rückschritt. Und ich finde, es gibt eine Sache, die ich in der Vita von Paulus etwas kritisch sehe, das sind die Vorgänge in Apostelgeschichte 16. Also Paulus war ein Mann Gottes, keine Frage, aber da überredet er den Timotheus, sich beschneiden zu lassen. Das kann man nun persönlich werten, wie man will, ob das ein Fehler war oder ob er es hätte besser anders machen sollen. Auf jeden Fall ist nach der Beschneidung in Apostelgeschichte 16 nicht das passiert, was Paulus wollte. Der Erfolg ist ausgeblieben. Keine Ahnung, ob er das später irgendwann mal bereut hat, warum er das gemacht hat. Aber auf jeden Fall, er hatte Apostelgeschichte 15, da war dieses Konzil gewesen und dort wurde gesagt, was man alles von dem alten Bund übernehmen soll. Da wurden drei Sachen gesagt, aber es wurde nichts von Beschneidung gesagt. Und Paulus selber wendet sich hinterher auch ganz entschieden gegen die Beschneidung. Also, damit haben wir nichts mehr mit zu tun. Das Schwert, was uns beschneidet, ist das Schwert des Geistes. Das Schwert des Heiligen Geistes. Und das ist das Wort Gottes. Jetzt macht Paulus weiter Kapitel 3, Vers 3 und 4. Könnte das jemand von euch nochmal lesen? Aus einer anderen Übersetzung. Dankeschön. Ich suche gerade hier eine Stelle. Habe sie auch. Genau. Einige waren nicht treu. Paulus schaut zurück. Sie haben sich zwar auf ein Bundeszeichen berufen, sie haben sich der Einhaltung des Alten Testamentes gerühmt, sie waren nicht treu. Was macht Gott jetzt mit Untreuen? Wie reagiert Gott wie reagiert Gott auf die Untreue seines Volkes? Und hier ist in erster Linie erstmal das Volk Israel gemeint. Und deswegen gehen wir zuerst mal auf den engeren Rahmen der Auslegung. Die Treue Gottes und der engere Auslegungsrahmen hat mit Israel zu tun. Die Frage ist jetzt, bleibt Gott Israel untreu? Er hat sie als sein Volk bezeichnet. Er hat gesagt, Israel ist mein Augapfel und wer Israel antastet, der tastet mich an. Jetzt kommt das Neue Testament. ist mit dem Kommen des Neuen Testamentes und der Erschaffung des neuen Bundesvolkes, was wir Christen sind, die Treue Gottes zu Israel aufgehoben? Das sei ferne. Das sei ferne. Wir wollen uns das jetzt mal anschauen. Gott hat sein Volk zwar zur Seite geschoben für eine gewisse Zeit. Ja, das finden wir auch in Matthäus 21. Ich habe das, glaube ich, hier drauf. Genau. Da sagt Jesus, das Reich Gottes wird von euch weggenommen. Also ihr steht nicht mehr im Zentrum göttlicher Aufmerksamkeit, nicht mehr im Zentrum, sondern die göttliche Aufmerksamkeit oder das Zentrum göttlicher Aufmerksamkeit richtet sich auf ein Volk, was seine Früchte bringt, an die Seite geschoben. So könnte man es sagen. Ja? Und dann haben wir Römer 11, Vers 11. Hat denn Gott sein Volk verstoßen? Gemeint ist Israel. Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit vom Geschlecht Abrahams und aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia? Und so weiter und so weiter. Gott hat sein Volk erstmal nicht verstoßen. Er hat es nur zur Seite geschoben. Und in der Zeit, wo die Hauptbeobachtung Gottes auf Israel an die Seite gelegt wird und sein Hauptfokus sich auf dieses neue Volk richtet, das sind wir, weil wir sind seine Kinder durch Geburt, durch Wiedergeburt. Da hat er Israel zwar so leicht an den Rand geschoben und er beobachtet es immer noch, nur nicht mehr im Zentrum, und trotzdem passiert dort etwas. Das Evangelium geht zu uns. Das Evangelium geht über die Kontinente, sogar nach Augustfehn. Leute kommen zum Glauben. Leute, die überhaupt nichts mit den alten Ritualen und den alten Traditionen zu tun hatten. Und die Juden hat das auch geärgert, dass solche Barbaren wie wir jetzt plötzlich in den Genuss der totalen Aufmerksamkeit Gottes kommen. Das hat die schon gewurmt. Das findet man auch an einigen Stellen in den Briefen, wo diese Aufregung zum Ausdruck kommt. Und dann wird ihnen auch gesagt, ihr könnt genauso in diesen Genuss kommen. Ihr könnt genau wieder in das Hauptaugenmerk Gottes kommen. Nur ihr müsst mit Jesus gehen. Ihr müsst mit diesem Zimmermann gehen, mit diesem Mann aus Nazareth. Und ihr müsst das, was von ihm gekommen ist, aus der Offenbarung, das wir im Neuen Testament finden, das muss eure Hauptquelle sein. Und da haben sie sich gegen gesperrt und diese Sperrung hat dann zu einer sogenannten Verstockung geführt. Und diese Verstockung ist nichts anderes als eine zeitweilige Unerkennbarkeit des Evangeliums. Sie erkennen es einfach nicht. Und viele Missionare sind sich einig, dass die Mission unter Moslems und unter Juden die schwerste Arbeit ist, die ein Missionar tun kann. Und das ist auch vom Alten Testament, das ist auch vom Neuen Testament so angekündigt. Wir haben da in 2. Korinther 3, Vers 14 und 15 folgende Aussage. Das heißt, ihre Sinne, also das alte Volk, was mit dem Evangelium konfrontiert wird. Gott selber sagt es, nachdem sie den Messias abgelehnt haben und das Evangelium nicht zu sich ranließen, nicht an sich ranließen, so im Groben und Ganzen, Ausnahmen gab es immer, zu denen spricht Gott, ihre Sinne wurden verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt eine Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihren Augen. Also Gott hat das Volk Israel zur Seite geschoben. Es ist nicht mehr sein Hauptaugenmerk. Er hat es nicht aus den Augen verloren, nur nicht mehr zentral. Sein zentraler Blick geht auf die Heiden, geht auf die Evangelisierung der Welt, die das Evangelium annehmen werden, und auf uns. Aber Israel ist aus dem Hauptfokus herausgenommen. Und das Zweite, sie erkennen das nicht. Es ist nicht zu erklären, als würde Gott den Vorhang vorgeschoben. Jetzt könnten manche aber meinen, das ist das Ende. Das ist das Ende des alttestamentlichen Bundesvolks. Aber Gott sagt, das haben wir ja auch schon im Römer hier gelesen, dass er sein Volk nicht verworfen hat. Es kommt noch eine Zeit, dass sich das Ganze wieder zu Israel wendet, dass das Hauptaugenmerk Gottes wieder auf Israel gerichtet wird. Und dann werden sie Gott erkennen. Wahrscheinlich zu einem großen Prozentsatz. Und wann das genau ist, Geschwister, gibt es so viele Theorien in der Trübsalzeit oder danach. Keine Ahnung, ich wage auch nicht, das zu datieren. Aber Fakt ist, das Geschick wendet sich wieder auf Israel zu. Und Israel wird den Herrn erkennen und es wird eine heilige Nation werden. Und dann geht es aber richtig rabiat zur Sache. Diese Leute werden evangelisieren, jedenfalls sie werden Gott verherrlichen und sie werden voll des Geistes sein. Und Gott so verstehen, wie sie ihn nie vorher verstanden haben. Wir haben eine Stelle auch noch aus dem Römerbrief dazu. Kapitel 11, Vers 25, wo von Israels endgültiger Errettung die Rede ist. Allen Spekulationen zum Trotz. Wir wollen uns das nicht madig machen lassen, obwohl es so viele wüste Spekulationen gab. Ne? Ich weiß nicht, ich bin ein Kind der 80er Jahre und in den 80er Jahren, wo ich gerade so in den Jugendgruppen war, da wurde sehr viel über Endzeit geredet. Da gab es so viele Bücher darüber. Und dann gab es einen genauen Fahrplan, wann was passiert. Und dann hieß es, ja, ich kann mich gut an ein Zitat erinnern, wo wir immer viel darüber diskutiert haben. Die Staaten des Warschauer Paktes werden auf Israel marschieren und dann kommt der Antichrist und kurz davor kommt die Erweckung Israels oder danach. Ja, heute frage ich mich, wo ist denn der Warschauer Pakt? Ja. Und dann war ich in so einer Phase, wo ich gesagt habe, ich will mit den ganzen endzeitlichen Sachen will ich nichts mehr zu tun haben. Ne? Ich habe so viel Wimalgo gelesen und Herr Lindsay gelesen und Endzeitbücher und hin und her und jeder hat irgendwas behauptet und in den 90er Jahren hat sich das alles als Seifenblase rausgestellt. Da war ich endzeitophob. Ne? Diesen Begriff gibt es gar nicht, ich habe ihn gerade erfunden. Ne? Aber trotz allem, es wird kommen. Wie genau und wer das macht und was letztendlich der Auslöser ist, das wissen wir nicht. Es zeichnet sich ab, vielleicht können wir es mal irgendwann näher erkennen. Hat das was mit der EU zu tun? Keine Ahnung, aber es wird kommen. Israel wird errettet werden. Römer 11, Vers 25. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch selber nicht für klug haltet. Verstockung ist einem Teil, nämlich der Teil, der von der Kreuzigung Christi bis zu dem Zeitpunkt, wo das eintrifft, ja, also diesem Teil Israel ist Verstockung widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt. Und dann wird ganz Israel errettet werden. Bis die Fülle der Heiden zum Ziel gelangt. Das heißt, bis der Letzte aus den nichtjüdischen Nationen seinen Amen aus seinem Übergabegebet sagt, wofern es dann auch echt war. Dann geht's los. Vor der Entrückung, mittendrin, danach, irgendwann, aber es wird kommen. Treue, die Treue Gottes. Gott ist sowieso der Einzige, auf dem hundertprozentig Verlass ist und auf dem der Begriff Treue hundertprozentig passt. Und er ist der Einzige, der nicht lügt. Er ist die leibhaftige Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Alles andere ist Lüge. Eins wird das die ganze Welt erkennen. Die Welt, die Gottes Wort mit Vorwürfen belegt, sodass es den Anschein hat, sie würde Gott richten. Sie würde gegen ihn aufstehen, wird klein beigeben und Gott in allem Recht geben. Und aller Bosheit, heißt es im Psalm 107, Vers 42, wird das Maul gestopft. Es wird kommen, es wird sich alles erfüllen, was im Neuen Testament geschrieben steht. Der engere Auslegungsrahmen betrifft also, und das ist auch eindeutig aus diesen Versen abzusehen und wird aus diesen Versen auch deutlich, betrifft Israel. Aber wir dürfen ruhig einen weiteren Auslegungsrahmen ziehen. Der betrifft nicht Israel, sondern der betrifft uns. Niemals wird unsere Untreue, weil auch wir nicht immer treu sind, Gottes Treue aufheben. Vielleicht denkst du, oh, Gott hat mir eine Verheißung gegeben. Ich habe irgendwann mal das und das in der Bibel gelesen, bezüglich einer speziellen Situation. Aber was habe ich gemacht? Letzte Woche, letzten Monat, letztes Jahr. Und ist mit meiner Tat, ist mit meinen Fehlern, mit meiner geistlichen Instabilität Gottes Treue in Gefahr? Niemals. Was Gott dir gesagt hat, das wird er ausführen. Und er wird dich daran erinnern. Und er wird es dir immer und immer wieder sagen. Wisst ihr, bei mir war es so, es ist eine ganz lange Geschichte. Ich versuche nicht viele Worte zu machen, um sie kurz zu halten. Die Geschichte wird dadurch nicht kürzer, aber die Zeit, die ich brauche, wahrscheinlich. Ich bin 1983 auf einer Evangelisation nicht zum Glauben gekommen. Ich bin ein Jahr vorher zum Glauben gekommen, aber das war mehr so in so einem kleinen Saal. Ich wusste gar nicht, was eine Evangelisation ist. Heute weiß es auch keiner mehr. Mein Beruf ist am Aussterben. Die Älteren wissen doch, was eine Evangelisation ist, nicht? Und dann saß ich da in so einer großen Halle und dann hörte ich den Evangelisten, ich weiß gar nicht mehr genau, was er gesagt hat. Ich weiß, es war gewaltig, es war ganz stark und er rief Leute nach vorne. Und die Leute kamen nach vorne und hatten so ein Gesicht. Ne? Und ich dachte, boah, wie sind die? Ne? Und dann verschwand er mit denen in irgendeinem Hinterzimmer und die kamen mit so einem Gesicht wieder raus. Und sage ich, was hat der Kerl mit den Leuten da gemacht? Ne? Das will ich auch. Ne? Was hat er denen erzählt? Was hat er mit denen angestellt? Und ich fuhr mit meinem Auto zurück nach Hause und hatte für mich persönlich, das ging noch nicht mal auf Berufung, aber ich hatte für mich persönlich festgelegt, 83, ich werde auch Evangelist. So, das will ich auch machen. Und dann kam mir auf der Rückfahrt der Gedanke, du kannst aber noch gar nicht predigen, ne? Schon gar nicht so wie der. Ne? Und du bist auch noch viel zu jung. Und so habe ich diesen Gedanken quasi in mir selbst wieder abgewürgt. Am nächsten Morgen stehe ich auf, wirklich, am nächsten Morgen stehe ich auf. Hatte meine stille Zeit, war in Jeremia und lese in Jeremia 1, Vers 6, sprich nicht, ich bin zu jung und sprich nicht, ich kann nicht predigen, sondern ich werde dich dahin schicken, wo ich will und du sollst predigen, was ich dir sage. Bumm, das war meine Berufung. Das war ganz klar. Und das hing in mir wie ein Ohrwurm. Sag nicht, ich bin zu jung und sag nicht, ich tauge nicht zu predigen, sondern du sollst gehen und der Herr wird dich ausrüsten. Und immer wenn ein Zweifel an dieser Berufung kam, kam wieder ein Vers aus der Heiligen Schrift, der das wieder aufgegriffen hat. Und dann gingen die Jahre so ins Land. Ich spreche immer von der Zeit meiner Berufung bis zur Zeit meiner Einberufung. Das hat 11 Jahre gedauert. Also 83 bin ich berufen worden, seit 94 stehe ich im vollzeitlichen Dienst. Und immer wieder zwischendurch, hey, ich war untreu. Ich habe Dinge gemacht, die nicht zum Charakter eines Evangelisten gehören. Und ich sage euch was, ich mache heute noch. Passieren Sachen, wo man sagen muss, das macht ein Evangelist aber nicht. Aber ich mache es leider. Und muss immer wieder Buße tun. Ich stelle immer wieder fest, selbst durch diese Untreue bringe ich Gottes Treue nicht ins Wanken. Und das ist auch für dich gut. Gottes Treue wird nicht ins Wanken gebracht. Auch dadurch nicht. 2. Timotheus 2, Vers 13. Sind wir untreu, so bleibt Gott dennoch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er hat es dir gesagt und er zieht es nicht einfach so zurück. Gottes Gaben und Berufungen werden ihn nicht gereuen. Er weiß vorher schon, wen er da beruft. Er weiß vorher schon, wen er da in Dienst stellt, mit all seinen Macken, mit all seinen Fehlern. Und er wird daran festhalten. Bevor wir uns die Verse 5 bis 8 anschauen, würde ich vorschlagen, machen wir eine kurze Pause von 10 Minuten und dann kommen wir zum zweiten Teil des heutigen Abends. Okay? Ist das okay für euch? Gottes, also unsere Untreue, hebt Gottes Treue nicht auf. Wir hatten 2. Timotheus 2, Vers 13, ein Vers, an dem man sich klammern kann. Ein Vers, an dem man sich festhalten kann, der so oft wahr wird im Alltag unseres Lebens. Und Gott hat es so oft bewiesen. Ne? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr treibt, fällt mir dazu ein. Römer 2, Vers 4 und 5. Dass man immer wieder überrascht ist über das, was man eigentlich verdient hätte, aber das, was man dann bekommt. Ne? Gott erschrickt uns manchmal mit Wundern. Ne? Hätte ich nicht verdient und du bist so zu mir, ich habe das gemacht. Ich habe das gesagt, ich habe irgendjemanden das an den Kopf geworfen oder habe das und das durchgezogen. Und du antwortest mit so einer Treue, du antwortest mit Wundern. Gottes Treue scheitert nicht, auch nicht, wenn wir untreu sind. Das führt aber manchmal leider dazu, dass manche sich dann ein laxes Denken über die Gnade Gottes aneignen. Oder irgendwie anfangen, Gott zu verharmlosen. Irgendwie anfangen, durch die Erfahrung seiner Güte, das Gottesbild, was das Neue Testament und das Alte Testament auch offenbart, weich zu spülen. Das heißt, sie sind untreu. Gott antwortet mit Treue. Und im Umkehrschluss sagen sie, ach, dann ist ja Gott gar nicht so streng. Oder so, wie ihn das Wort Gottes beschreibt. Und dann fangen sie an, sich ihren Gott zu basteln und zurechtzubauen. Und kommen zu ganz verrückten Vorstellungen, zu einer, ich drücke es mal so aus, zu einer ganz laxen Gnadenlehre. Und die drückt sich in den Versen 3, Vers 5 und 6 folgendermaßen aus. Wenn das so ist, dass unsere Untreue Gottes Treue nicht aufhebt, ist es dann so, Vers 5, Kapitel 3, dass unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit ins Licht stellt? Was sollen wir denn sagen? Ist Gott nicht ungerecht, wenn er dich dann plötzlich mal wieder von der Seite zeigt? Oh, neue Töne, neue Offenbarungen seines Charakters. Ich war das doch bisher so gewohnt. Ich bin untreu, er ist treu, ich bleibe untreu, er bleibt auch treu. Und jetzt auf einmal geht es mir so schlecht. Und jetzt auf einmal ist er gar nicht mehr so damit einverstanden, was ich tue und teilt mir das auch mit. Ist denn Gott ungerecht, wenn er zürnt? Und viele sagen, Gott, du bist ungerecht, jetzt bist du plötzlich anders, als wie ich das gewohnt bin. Wie kommt denn das? Ich rede nach Menschenweise, sagt Paulus, Vers 6. Also das so zu handhaben, füge ich mal so hinzu, steht nicht im Text. Und jetzt geht es in Vers 6 weiter, das sei ferne. Sollte unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit ins Licht stellen? Ja, ich erlaube mir jetzt als Christ diesen oder jenen Fehltritt. Tue dann Buße und durch die Vergebung wird die Gnade Gottes an mir deutlich. Das Denken ist uns vielleicht fremd, Geschwister, aber es kommt vor mitten in unseren Gemeinden. So nach dem Motto, muss ich denn erst ein Kleid schmutzig machen, damit die Waschkraft meines Waschmittels deutlich wird? Was für ein Unsinn. Keiner von uns würde das machen. Ich zeig dir mal, ich habe ein neues Waschmittel bekommen. Ich zeig dir mal, wie cool das wäscht. Du machst erstmal alles dreckig und machst es dann wieder sauber, um zu sagen, hey, ist das Waschmittel nicht cool? Ja? Aber genau dieser Vorgang steckt hinter dieser Denkweise. Ne? Sollte unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit ins Licht stellen? Oder vielleicht anders ausgedrückt, muss ich erst sündigen, um Gott im Vergleich zu mir als den reinen Gott dastehen zu lassen? Und dürfte ich ihm dann das Recht auf seine Beschwerde gegenüber meiner Sünde verweigern? So darfst du aber jetzt mit mir nicht reden. Ne? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wieder beherrscht das Bauchgefühl die Szenerie und nicht die Offenbarung des Neuen Testamentes. Am Ende darf Gott sich möglicherweise bei mir noch bedanken, denn ich habe ihn strahlen lassen im Vergleich zu mir. Guck mal, wie ich Gott herausgebracht habe im Vergleich zu dem, was ich bin. Es ist so ein abstraktes Denken, aber es kommt vor. Ich habe erst vor kurzem in einem christlichen Internetforum gelesen, ich darf mich trachten, mich trifft der Schlag. Jesus ist so treu, dass er uns auch wirklich war, ich zitiere, unsere Swingerpartys gönnt, die wir in unserem Hause abhalten. Ist nicht der Ort, um euch zu erklären, was Swingerpartys sind. Ne? Ja, die machen Swingmusik, Glenn Miller und so. Nee, das ist viel schlimmer. Da wird Gruppensex praktiziert. Und die haben sich wirklich auf Gott berufen und sagen, Gott ist auch dann noch treu, wenn wir das gemacht haben. Und wir machen es auch weiter, weil er treu bleiben wird, weil sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Und Paulus kommentiert das mit dem Satz in Kapitel 3, Vers 6, das sei ferne. Dieses Denken soll ganz weit weg von uns sein. So im Grundsatz, man muss natürlich viel tiefer in die Details rein und in die Beweggründe, aber so im Grundsatz, mit der Sünde muss man es nicht so ernst nehmen. Ja, nobody is perfect, aber Gott ist ja gerecht. Ne? Das stimmt im Prinzip. Aber an sowas sollen wir nicht denken. Sowas soll nicht vorkommen in unserem Gedankengebäude, in unserer Handlungsweise, in unserer Vorstellung. Dass wir die Gnade Gottes so viele Jahre lang genossen haben, einfach so quasi mit Füßen treten, ne? Und ihn ausnutzen quasi. Das sei ferne, oder welch ein Unsinn, oder ein Ausleger hat mal gesagt, welch grässlicher Gedanke, was steckt dahinter? Wenn es unsere Ungerechtigkeit wäre, die Gottes Gerechtigkeit erst besonders hervorhebt, hat er dann doch ein Recht, über unsere Missetaten zornig zu sein? Paulus geht auf diese hypothetische Frage gleich die Antwort und sagt, unmöglich. Das kann so nicht sein und es darf so nicht sein. Wenn Gott sich von jeder menschengemachten Ausrede in sein Werk reinreden ließe oder lassen würde, ja, wie könnte er dann die ganze Welt richten? Wie könnte er dann noch irgendeine Handhabe haben? Aber so ein Denken schleicht sich ein, wenn wir vergessen haben, was Gottesfurcht heißt. Das heißt, Gott in Ehrfurcht dienen. Wir singen die neuen Lieder und wir singen sie zurecht, die sind richtig gut. Ja, da haben sich Leute hingesetzt und haben das Wesen Gottes beschrieben, aber die sind oft befreit von Ehrfurcht Gottes. Und allein in manchen Gemeinden, wenn man schon nur solche Begriffe benutzt wie Gottesfurcht, brauchst du noch gar nicht erklären, was das ist, dann siehst du sofort, wie bei einigen Leuten die Lampen runtergehen. Weil sie so geprägt sind vom Bauchgefühl oder von einer humanistischen Interpretation des göttlichen Wortes. Aber Gottesfurcht ist nicht, dass ich vor Gott Angst habe, aber wo ich einen Respekt vor ihm habe. Und dieser Respekt ihm gegenüber verhindert, dass solche Gedanken sich bei mir einnisten. Gott in Ehrfurcht dienen. Mit einem Beispiel wird das, ich finde, es gibt kaum ein besseres Beispiel, wie das zum Ausdruck gebracht wird. Und zwar war das, als Jesus den Petrus in Lukas 5 beauftragt hat, nochmal rauszufahren und das Netz auszuwerfen. Okay, dann gibt es erst eine Diskussion, dann machen die das und dann geschieht das Wunder, die Netze sind voll und das eigene Boot reicht nicht mal aus, um den Fang an Bord zu holen, andere müssen mithelfen. Und dann sagt Petrus zu Jesus, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Da ist zum Teil ein Erstaunen über die Größe Gottes, aber er merkte diese Distanz. Ja. Und diese Distanzlosigkeit wird auch im christlichen Bereich manchmal bis auf die Spitze getrieben. Ich möchte keine Diskussion über die Volksbibel entfachen, aber es gibt noch eine Steigerung davon. Das ist die Big Boss-Übersetzung. Die geht noch krasser rein. Da wird Jesus einfach nur als Jesse bezeichnet. Und Gott ist der große Boss. Und dann gibt es dann so Aussagen wie der Hochzeit zu Kanaan. Ey, was bringst du hier für ein Gepansche an? Den Schädelspalter kannst du zu Hause lassen. Lauter so Sachen. Ne? Also das ist, ich lasse es besser. Das rege mich nur drüber auf. Kapitel 3, Vers 7 und 8. Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge herrlicher wird zu seiner Ehre, warum sollte ich dann noch als Sünder gerichtet werden? Ist es aber so, wie wir verlästert werden und einige behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme, deren Verdammnis ist gerecht. Und es geht jetzt weiter, dass Menschen behauptet haben, diese Theologie, die ich gerade versucht habe, in unsere heutige Zeit zu transportieren, dass diese Theologie von den Aposteln erfunden wurde. Die haben das so gelehrt. Lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme. Mit dieser Aussage werden wir verlästert. Und diese Bemerkung, einige behaupten, wir sagen das, zeigt an, dass den Aposteln dieses Gerücht untergeschoben wurde. Wir finden das immer wieder, wenn Paulus zum Beispiel im Gefängnis war, im Philipperbrief, da bringt er das zum Ausdruck, dass einige den Apostel in seiner Abwesenheit noch eine Last auflegen wollen. Jetzt ist er weg, jetzt nehmen wir seine Stelle ein und sind in einer ganz anderen Richtung unterwegs, damit er sich im Gefängnis ärgert. Oder im zweiten Korintherbrief wird von den falschen Aposteln gesprochen, von den falschen Arbeitern, die viel Betrieb machen, aber nicht die Arbeit des Herrn tun. Und auch in diesem Fall tritt es wieder auf. Paulus greift diesen Gedanken auf und schließt ihn ab mit der Feststellung, dass ihm diese Theologie angedichtet worden ist. Ich möchte mal etwas zu Gerüchten sagen. Ein Gerücht, was in die Welt gesetzt wird, das ist ganz schwer wieder wegzukriegen. Eine belgische Lebensweisheit sagt, Gerüchte sind Lügen mit stabilen Widerhaken. Das kriegst du nicht mehr weg. Über einen Pfarrer wurde ein Brief in Umlauf gebracht, was er alles falsch gesagt hat, was er alles falsch gemacht hat. Und er bekommt diesen Brief auch. Irgendjemand zieht den über einen Fotokopierer und bringt ihn dem und sagt dem Bruder sowieso, ich weiß nicht, wie der hieß, diese Dinge sind über dich im Umlauf. Da hat jemand eine Liste aufgestellt und dieser und jener und dieser Sache wirst du beschuldigt. Das hast du gemacht. Und der Pfarrer liest das mit Entsetzen, macht das Richtige, geht ins Gebet und es kommt tatsächlich dazu, dass der Verursacher dieses Gerüchtes sich bei ihm meldet, unter dem Heiligen Geist zusammenbricht und Buße tut. Und sagt der Pfarrer, wir sind miteinander klar und die Sache ist vor Gott auch in Ordnung. Aber wie kriege ich das Gerücht wieder aus der Welt? Ja, das muss auch wieder irgendwie aus der Welt gehen, hat die betreffende Person dann gesagt. Und dann geht der Pfarrer mit dieser Person auf einen großen Glockenturm, auf den Glockenturm der Kirche, hat gesagt, dies ist das Gerücht. Es hat keine Bedeutung mehr für mich, aber es ist in die Welt gesetzt. Und dann zerreißt er den Brief und zerstreut die Schnipsel im Windzug des Kirchenturms. 80 Meter, 90 Meter, ich weiß nicht, wie hoch der Glockenturm war. Und die Schnipsel des Briefes werden in alle Straßenzüge und in alle Gassen des kleinen Ortes verteilt. Und er sagte, das Gerücht rückgängig zu machen, es ist vergeben. Wir setzen alles wieder auf Null, zwischen uns ist alles in Ordnung, aber das Gerücht, was du in die Welt gesetzt hast, rückgängig zu machen, wäre mindestens der gleiche Aufwand wie, als wenn du vom Turm runtergehst und alle Schnipsel wieder zusammensetzt. Das ist eigentlich nicht mehr möglich. Und mit solchen Gerüchten wurden die Apostel hier belegt, in den Versen 3, 7 und 8. Diese Theologie, die ich gerade versucht habe zu illustrieren, dieses falsche Denken, wäre von ihnen initiiert worden. Man unterstellt uns, wir würden andere zur Sünde auffordern, um Gutes zu bewirken. Und die, die uns so etwas unterschieben wollen, kommen zu Recht in die Verdammnis, sagt Paulus in Vers 8b, im letzten Teil dieses Verses. Ich gehe nochmal zurück auf diese Einstellung. Wer so redet, lass uns Böses tun, damit Gutes daraus komme, oder durch meine Unwahrheit wird, oder durch meine Lüge wird die Wahrheit Gottes noch mehr herausgestellt. Also das ist ja eine Denkweise, die uns von der Formulierung her fremd ist, aber was wir wahrscheinlich innerlich auch kennen oder sicherlich schon mal davon gehört haben, nicht durch meine Lüge, nicht durch mein falsches Denken wird Gott herausgeputzt oder wird alles wieder auf Null gesetzt, sondern nur durch Buße. Und Buße, die einfachste Definition für Buße heißt Einsicht und Bekenntnis ohne Wenn und Aber. Das ist Buße. Wir als Menschen, auch als Christen, neigen nämlich dazu, wenn uns Gottes Wort trifft und uns überführt, dass wir sagen, Herr, du hast recht, das habe ich falsch gemacht, das trifft mich, aber die Umstände, mein derzeitiges Nervenkostüm, was blank lag und dies und das. Immer ja, Herr, aber. Das ist auch eine Form von Aberglaube. Ne? Wissen Sie, was Aberglaube ist? Ne? Ja, mit der schwarzen Katze oder sowas. Ne? Sondern ich finde, das ist auch eine Variante von Aberglaube. Ja, aber. Immer mit dieses Aber. Nein, Buße heißt Erkenntnis und Einsicht ohne Wenn und Aber. Und nicht aus der Sünde kommt das Gute, sondern deren Überwindung in der Buße bewirkt das Gute. Wenn ich die Sünde überwinde, durch Buße und durch Einsicht, dann kommt das Gute wieder zurück in meinem Leben. Und nicht durch die Demontage des Gottesbildes oder durch die Vereinfachung Gottes. Vor einiger Zeit in unserer Gemeinde, das ist ein paar Jahre her, da hatte man auch so einen ganz coolen Prediger eingeladen. Ich war selber nicht dabei, aber eine alte Schwester hat es mir berichtet, hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, Fische, weißt du was, da war einer bei uns. Und er wirkt auch ganz dynamisch und er kam auf die Kanzel und bevor er gepredigt hatte, hat er vor uns gesagt, hey, bevor ich predige, muss ich mal kurz den Boss checken. Tja, kann man machen, sollte man aber besser nicht machen. Der Vorgang der Buße. Was ist Buße eigentlich? Buße ist die gelebte und formulierte Einsicht der eigenen Schlechtigkeit. Und ein Leben, Buße ist jetzt nicht, ja, wir denken ans Mittelalter und irgendwelche Mönche, die auf dem kalten Marmorfußboden umherkriechen, um die Sünde mit der Bodenkälte aus sich rauszudrücken, irgendwelche oder die Geißelpeitsche oder sowas. Das ist, hat nichts mit Buße zu tun. Ne? Das sind rituelle Maßnahmen, aber das ist keine Buße. Buße ist die gelebte und formulierte Einsicht der eigenen Schlechtigkeit. Und Buße ist auch ein Lebensstil. Wenn man in persönlichen Konflikten ist, dann neigt man immer dazu, Recht zu haben. Und vor euch steht ein Vertreter dieser Denkweise. Ne? Ich habe Recht. Aber wenn man seine eigene Schlechtigkeit immer mit einbezieht und auch die Möglichkeit mit einbezieht, dass man im Unrecht ist, dann geht die Sache viel, viel anders aus. Dann ist die Sache viel, viel einfacher, Gott gegenüber und auch unseren Mitmenschen gegenüber. Ich habe eine Position, die könnte vielleicht auch falsch sein. Ich will dran arbeiten. Auch das ist gelebte Buße. Buße als Lebensstil. Aber diese Äußerung aus Vers 8, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme, die will nichts wissen von Buße. Diese Denkweise, Gott ist nicht so, ne? Ich bin sein Kind und wir rühmen die Gnade Gottes und du rühmst sie zurecht, wenn du sie rühmst, weil es gibt nichts Besseres als die Gnade Gottes. Aber dass das schon so automatisch, dass man meint, das kommt schon so automatisch, Gott ist mit mir einverstanden, ich bin doch sein Kind und hey, jetzt wollen wir nur kein Drama draus machen und er liebt uns doch. Das ist so eine Art Denkweise, die einen Automatismus der Gnade voraussetzt. Gott ist gnädig, also wird er mir auch irgendwie gnädig sein. Aber die Gnade kommt nicht automatisch, sondern durch das Bekennen. Wenn ich die Sünde verharmlose oder wenn ich sie überdecke mit der strahlenden Herrlichkeit Gottes, das macht man so, man bleibt so, wie man ist und man rühmt die Herrlichkeit Gottes. Und Gott findet das im Prinzip auch gut und hat nichts dagegen. Aber wenn man in seiner Sünde verharrt und man meint, wenn ich jetzt die Herrlichkeit Gottes besonders rühme, dann überdecke ich die Sünde damit, dann hat man das nicht verstanden, um was es geht. Was bedeckt denn die Sünde? 1. Johannes 1, Vers 7, 8 und 9. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht. Und das Blut Jesu reinigt uns von unserer Schuld. Und nicht so abstrakte philosophische Denkmuster, die nichts mit der Offenbarung des Neuen Testamentes zu tun haben. Das Wesen Gottes sich so zusammenbasteln. Gott ist ein lieber Gott, Gott ist nett. Und im Lobpreis darf er da auch heilig sein und strahlen. Wenn das an dem Bekenntnis und an der Buße vorbeigeht, dann ist diese Sachlage, nicht das Grundsätzliche, die Gotteskindschaft nicht, die wird davon nicht berührt, aber diese Sachlage nicht geklärt. Und noch etwas, was sich daraus ableitet, was jetzt nicht so unbedingt mit dieser Thematik zu tun hat, aber so ganz am Rande reingreift, aber grundsätzlich wichtig ist für mich, eins sollten wir uns merken. Wir sollten uns merken, dass das Ding jetzt gerade wieder nicht geht. Drück du mal gerade. Hängt wieder. Jede Lehre, die es dem Christen leichter macht zu sündigen, ist falsch. Ja? Wenn man sagt, wenn man in irgendeine Lehre hineinkommt, wo das nicht mehr so eng gesehen wird, ich muss das gar nicht kommentieren. Einfach diesen Satz muss man sich einfach dreimal so auf der Zunge zergehen lassen oder verinnerlichen. Das ist so ein Grundkriterium von falschen Gottesbildern, von falschen Lehren. Jede Lehre, die es dem Christen leichter macht, zu sündigen. Ich rede nicht davon, die Gnade abzuholen oder irgendetwas anderes, sondern jede Lehre, die es dem Christen leichter macht, zu sündigen, ist falsch. Gott nimmt es sehr, sehr ernst mit unserer Sünde. Warum denn? Weil er einen hohen Preis bezahlt hat. Und wir müssen auch nicht viel machen, um die Wirkung der Gnade zu aktivieren oder zu entfesseln. Wir brauchen nur eins: Eingeständnis und Buße. Kenntnis der eigenen Schlechtigkeit und das Gott auch sagen. Und dann kommt die Gnade Gottes zu uns. Oder die ist ja immer da, aber dann wird sie wirksam. Und dann reinigt sie uns von aller Schuld und stellt uns wieder auf die Füße. Aber dieses abstrakte Denken aus 3, Vers 7 und 8, womit Paulus uns hier in diesem Text konfrontiert, hat nichts mit der Gnade Gottes zu tun oder mit der Entfesselung der Gnade Gottes zu tun. Okay, ich fasse mal zusammen. Was haben wir heute aus diesem Abschnitt gelernt? Diese 9 Verse, Römer 3, Vers 1 bis 9. Es ging erstmal um die Juden. Eigentlich hatten die Juden einen Vorteil oder sie hatten den Vorteil der höheren Offenbarung gegenüber den Heiden. Der Vorteil, die waren schon mit dem Wesen Gottes vertraut. Sie waren durch die Lehre des Alten Testamentes eigentlich in der Lage, Gott mehr zu erfassen, Gott schneller zu erkennen, waren quasi von ihrer Position her, was die Wahrnehmbarkeit Gottes anbelangt, an der ganzen Sache viel näher dran. Aber diesen Vorteil, den haben sie nicht genutzt. Sie nutzten ihren Vorteil nicht, sondern blieben trotz Kenntnis des Willens Gottes untätig und in der Sünde gefangen. Untätig nicht darum, weil sie nichts machten, sondern weil das, was sie machten, vor Gott wertlos war. Sie flüchteten sich zurück in ihr Gesetz. Sie beriefen sich auf ihr Bundeszeichen. Wir sind doch beschnitten. Wir sind doch Bürger Israels in dem Bund der alttestamentlichen Verheißungen. Das Neue, was du uns hier anbietest, lieber Evangelist, lieber Paulus oder welcher Apostel auch immer es war, brauchen wir nicht. Wollen wir nicht. Sie waren der Ansicht, Gott müsse sich bei ihnen noch bedanken, dass sie ihn durch ihre Sünde zum Strahlen bringen. So ganz abstrakte Vorstellungen, ne, die bis ins neutestamentliche kirchliche Leben hineinragen. Die Denkweise sieht zwar abstrakt aus, aber wird oft so praktiziert und reden sich damit raus. Und jetzt könnte Gott sagen, so Israel, ja, Hebräer oder Juden, welchen Begriff man auch immer dafür verwenden will, Kinder Israels, mit euch bin ich fertig. Ihr habt das Maß schon längst voll gemacht. Und jetzt kommt das Evangelium noch zu euch. Das Evangelium von dem, dessen Tod ihr durch die Kreuzigung in Jerusalem zu verantworten hattet, das lehnt ihr auch ab. Ich bin mit euch durch. Ich bin mit euch fertig. Aber das macht er nicht. Gott beantwortet ihre Treue mit weiterer Treue. Er schickt ihnen das Evangelium. Und es wird, eigentlich müsste ich das schreiben, noch eine Zukunft für sie stattfinden. Am Ende der Zeiten wird sich alles wieder zu ihnen wenden. Aber obwohl das so ihr Denkmuster war, bleibt er dran, konfrontiert sie damit. Nur aktuell sehen die wenigsten von ihnen das Evangelium. Das heißt, es ist für sie wie ein Code, den sie nicht entschlüsseln können. Paulus spricht von dieser Decke, der vor ihren Augen liegt. Es gibt Einzelne, die hinter die Decke schauen und Jesus erkennen, aber die Mehrzahl des Volkes Israels bleibt in Unkenntnis, bleibt in ihren alten Riten. Ich finde, Israel hat momentan eine wirklich arme Religion. Arm aus dem Grund, der eigentliche Hauptkern ihrer Religion ist das Opfer. Es wird in Israel nicht mehr geopfert. Ist der Tempel. Wäre der Platz, wo sie einmal im Jahr Sündenvergebung haben können. Seit fast 2000 Jahren ist ihnen das nicht mehr möglich. Ich verstehe gar nicht, wie man so leben kann. Das kann man eigentlich nicht verstehen. Ne? Und wenn man ihnen dann sagt, hör mal, du kriegst Vergebung durch das Opfer, du hast nicht mal einen Platz, wo du opfern kannst, weil es den Tempel nicht gibt und das Alte Testament hat es vorgeschrieben, dass es so zu laufen wird. Jeder Jude weiß das. Und du sagst ihm, ich kann dir aber ein Opferlamm präsentieren, das brauchst du nicht in Jerusalem suchen, das bekommst du überall, das ist Jesus. Klinken aus, verstehen es nicht. Aber es kommt. Für uns in der praktischen Anwendung bedeutet das Folgendes. Ich hatte gesagt, oder wir hatten herausgefunden, unsere Einsicht in unsere Schlechtigkeit bewirkt Gottes Treue, in unserer Untreue. Und die echte Buße setzt diese Treue wieder frei, bringt uns wieder zurück auf den Weg. Und Gottes Gnade ist keine bedingungslose und logische Folge unserer Sünde. Also dass Gott uns vergibt, ist nicht bedingungslos. Wir haben gesündigt und irgendwie vergibt er uns auch wieder, weil er ja ein gnädiger Gott ist. Sondern die Vergebung wird erst durch Buße aktiviert. Wenn wir es Gott sagen, wenn wir es bekennen, wenn wir uns an ihn wenden und keinen Automatismus daraus machen. Irgendwie wird Gott mir schon wieder vergeben. Ich will mich nicht so sehr an das erinnern und ach, jetzt lass mich damit in Ruhe. Gott ist ja heilig, Gott ist ja gnädig. Gott will, dass wir zu ihm kommen und dass wir es bekennen. Denn der Preis, den er für unsere Wiederherstellung in unsere Hände legt oder der Preis, den er bezahlt hat, dass wir wiederhergestellt werden, ist sehr, sehr hoch. Das ist das Blut von Jesus und das bringt uns wieder auf den Weg. Um es mal in einem Bild auszudrücken, Buße ist der Schalter, mit dem die Lampe der göttlichen Gnade zum Leuchten gebracht wird. Und durch diesen Vorgang erstrahlt Gott wieder, dass er uns wieder hergestellt hat, dass er uns wieder auf den Weg gebracht hat. Und trotzdem gibt es da noch diese Sachverhalt von unerkannten Sünden, ne? Dinge, die wir gar nicht so mitkriegen. Da finden wir auch immer in dem Psalm so eine Redewendung, Herr, vergib mir meine Schuld und auch die verborgenen Sünden. Aber um die geht es jetzt in erster Linie nicht. Sondern der Heilige Geist ist gekommen, um zu überzeugen von der Sünde, von der Gerechtigkeit und von dem Gericht. Und wenn wir etwas falsch gemacht haben, wird der Heilige Geist uns das zeigen und es liegt an uns, Gott aufzusuchen.